Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wir schauen weiter auf diesen Tag. Und wenn Sie noch nicht genug Gipfelberichterstattung hatten die letzten Tage, wir schauen ja auch gleich nochmal auf Elmau, dann hätten wir da schon den nächsten im Angebot. Der NATO-Gipfel in Madrid, der heute beginnt. Das ist natürlich auch für jemanden wie Joe Biden und auch Justin Trudeau sehr praktisch, wenn die sowieso schon über den Atlantik geflogen sind. Also, heute Abend wird der Beginn. Ein Plan eilt dem Ganzen schon voraus. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat das angekündigt. Das Militärbündnis will seine Eingreiftruppe massiv erweitern von 40.000 Soldatinnen und Soldaten derzeit auf 300.000 Mann.
Das ist ein Wort, ne?
Hätte man früher gesagt, ja. Keine Überraschung, für welche Himmelsrichtung, nämlich für die Stärkung der Ostflanke. Hajo Schumacher, Agnes Strack-Zimmermann, die FDP-Verteidigungspolitikerin, die findet das gut.
Wir sind ein Verteidigungsbündnis und wir stehen bereit. Und es ist ein sehr, sehr gutes Zeichen in dieser Zeit. Keine Eskalation, sondern im Gegenteil. Wer stark ist, wird nicht angegriffen.
Tja, wer stark ist, wird nicht angegriffen. Was sagen Sie? Ist die NATO nicht an sich schon stark genug?
Die Verteidigungsministerin der Herzen, Frau Strack-Zimmermann, macht da einen ganz wichtigen Punkt. Wir haben ja ganz lange an Verhandeln und Bündnisse und nettes Miteinander geglaubt, was ich erstmal auch gar nicht schlimm finde. Aber jeder, der sich mit Verteidigung auskennt, egal ob auf dem Schulhof oder in der Weltpolitik, weiß, es schadet nichts, wenn man einen dicken Knüppel im Gepäck hat, den man ja nicht zum Einsatz bringen muss. Aber die Logik des Kalten Krieges, egal wie wir das moralisch bewerten, es ist besser, Atomraketen zu haben, als keine Atomraketen
aber,
zu haben.
Aber ist nicht das Problem in diesem Konflikt, dass dieser dicke Knüppel eigentlich da ist? Ne? Es gibt ja unterschiedliche Berechnungen, aber man kann sagen, grob gesagt, die NATO ist 17 Mal so stark wie die russische Armee und ist nicht Putin letztendlich aber strategisch häufig stärker, weil er weiß, die haben zwar einen dicken Knüppel, aber die haben politisch nicht den Willen, den auch zu benutzen. Und ob man dann 40.000 oder 300.000 Mann hat, ist dann ja eigentlich fast egal.
Aber ich würde da als guter Nationalist nochmal die deutsche Seite betrachten wollen. Auch infolge der Merkel-Jahre ist natürlich unsere Verteidigungsfähigkeit nicht stärker geworden. Und dann noch die Abhängigkeit mit Russland ist ja eine ganz komische Verknüpfung. Plus die wirtschaftliche Abhängigkeit mit China. Das muss man ja alles mal so ein bisschen zusammendenken. Wenn jetzt im Jahre 2024 in den USA vielleicht gar nicht mal Donald Trump, aber ein Trumpist gewählt wird oder eine Trumpistin, die der NATO ähnlich skeptisch gegenübersteht wie Donald Trump, dann ist auf einmal der Atomschirm der Amerikaner, auf den wir uns immer verlassen haben, ist futsch. Und jetzt treiben wir die Spekulation mal auf die Spitze, wenn Emmanuel Macron irgendwann mal nicht mehr französischer Präsident ist, sondern jemand aus dem rechten Lager von Frau Le Pen, dann könnte es ja sein, dass es da eine ähnliche Tendenz gibt.
Ist das jetzt das Plädoyer für deutsche Atomwaffen? Nein.
Ich habe ja angekündigt, wir werden dem Publikum was zu. Nur einfach als Gedankenspiel. Als Gedankenspiel. Wäre es so schlimm, wenn wir eigene Atomwaffen hätten, als größtes, mächtigstes Land Europas, auf das alle anderen immer gucken? Wir sind verteidigungspolitisch ziemliche Zwerge. Das ist so. Ich finde die toxischen Sachen besser in unserer Hand demokratisch kontrolliert als in der Hand von Mullahs oder sonst irgendwelchen Menschen, die komische Ziele verfolgen. Ich weiß, dass diese Debatte ganz, ganz schwierig ist. Das ist ein bisschen so wie mit der Atomkraft als Energiespender. Die Vorstellung macht mich auch gar nicht glücklich. Ich glaube nur, dass man die Debatte ernsthaft führen muss, was die Fürs und Widers sind. Ja, Wettrüsten, ja, totes Kapital, alles richtig und trotzdem gehört zur Zeitenwende zu einer selbstbewussten, robusten Verteidigungsoption nicht auch dazu, das erstmal zu diskutieren, ergebnisoffen, technologieoffen.
Also um 12.32 Uhr hat Hajo Schumacher hier die Atombombe dieser Sendung
nein, gezündet.
Mit dem Plädoyer, also zumindest drüber nachzudenken.
Ich habe nicht für Atomwaffen plädiert.
Ich habe Sie verstanden und verstehe auch all diese Sorgen. Blick auf Frankreich, Blick auf die USA.
Weg. Und wo ist dann das Europäische Verteidigungsbündnis, wenn in Frankreich jemand durchdreht und in den USA, was ist dann?
Aber deswegen ist es wahrscheinlich total sinnvoll,
die Briten sind auch raus.
Sei es die NATO, sei es eben die Europäische Union, so auszustatten, dass es eben nicht vom erratischen Verhalten einzelner nationaler Wählerschaften eventuell abhängt. Ich meine, wir sind auch letztendlich unterm Strich nicht gefeit, sieht im Moment nicht so aus.
Ne? Absolut.
Aber darf man ja auch nicht vergessen, die größte Friedenspolitik ist natürlich immer noch die Abwesenheit von Waffen, aber da bin ich jetzt am anderen Ende der Illusion. historischen Skala.
Aber mit einer Atomdrohung von Wladimir Putin sind wir Deutschen und unsere europäischen Nachbarn, insbesondere die Polen, alle die, die unmittelbar an der Grenze liegen, komplett ausgeliefert. Ja, wir haben diesen dicken Knüppel nicht. In dem Moment, wo Frankreich und die USA wegfallen.
Okay, aber das führt dann sehr klar zurück in die Logik. Sehr in die Logik. Gestern habe ich ausführlich mit Alexander Graf Lambsdorff hier drüber gesprochen. Sehr klar zurück in die Logik des Kalten Krieges, wo zwar diese strategischen Fragen, wie viel Panzer hast du, wie viel Mann in Uniform hast du, zwar auch eine Rolle gespielt haben, aber letztendlich war die Frage der atomaren Bewaffnung das Zentrale.
Keiner konnte eine Atomrakete losschicken, ohne Angst haben zu müssen, dass im Gegenzug eine zurückkommt. Das ist eine ganz fürchterliche Logik, die schwärzeste Pädagogik, die man sich vorstellen kann, aber wirkungsvoll. Mhm.
Wobei ich glaube, dass das... Aber auch eben nur eine Vermutung, dass das doch die Veränderung ist im Vergleich zum alten klassischen Kalten Krieg, wo diese atomare, diese Overkill-Situation wirklich leider zu real war. Aber wir haben jetzt ja auch in den letzten Monaten gesehen, diesen Kriegsmonaten, dass diese Sorge vor dem großen, dem ausufernden, dem nicht mehr zu kontrollierenden Konflikt bei allen Partnern, so irrational sie sich an anderen Stellen verhalten, doch irgendwie rational da ist und wir deswegen einen sehr konventionellen Krieg in Europa erleben, also eher in der vorkalten Kriegslogik.
Ja, aber auch das spricht nicht dagegen, die atomare Option zu diskutieren.